Gestalt. Es gibt einen im Abendland nur verhältnismäßig wenig bekannten Gipfel der menschlichen Kunst, dessen Höhe vielleicht sogar das von den hellenischen, toskanischen, venezianischen, niederländischen und Pariser Künstlern erreichte Niveau in geistiger und künstlerischer Hinsicht überragt. Es ist die fernöstliche Tuschmalerei, insbesondere in ihrer Ausprägung durch die Zen-Buddhisten, versteht sich in längst vergangenen Jahrhunderten, die ungefähr unserem Mittelalter entsprechen und zeitlich nicht weit darüber hinausreichen. In dieser dem Mitteln nach unglaublich sparsamen und treffsicheren Kunst begegnet man nicht selten dem Bildnis des Bodhidharma, jenes indischen Prinzen, der nach China zog, um dort dem Buddhismus eine mit dem Taoismus zusammenklingende Prägung zu geben, eben die Zen-Lehre, nach welcher die zur Seligkeit führende Erkenntnis weder durch Bücherweisheit noch durch Riten und Handlungen zu erlangen ist, sondern einzig durch Zen-Ma, chinesisch Shan, indisch Dhyana, nämlich inwendige Versenkung, also Meditation. Jener zweifellos erleuchtete und geistiger Realitäten bewusste Mann scheint in seinen Gesichtszügen, wenn auch die Bildnisse eher die Vorstellung von Kraft, Bewusstheit und Weisheit vermitteln wollen als Ähnlichkeit, denjenigen unseres Meisters verwandt gewesen zu sein. Das ist in dem Sinne gesagt, dass beide Gesichter so übereinstimmen, wie das bei zwei Eichbäumen, zwei Bergseen oder zwei gotischen Kathedralen geschehen kann. Man gewahrt den nämlichen, vollen und erfahrenen Mund über einem willensstarken Kinn, die gleiche kraftvolle Nase, denselben tiefen, durchdringenden Blick der Augen unter mächtiger Stirn und gewaltigem Schädel. Auch die Barttracht war sehr ähnlich, ehe sie Bo-Win-Ra für sich abschaffte. Beide Gesichter sind vom Feuer der Erkenntnis durchstrahlt, fallen durch eine gewisse Strenge auf, zeugen von außergewöhnlicher Kraft, welche aus der Autorität geistiger Macht und Gnade erfließt und haben einige Fülle, die von Askese und Kasteiung als Wegbereitern wenig zu halten scheint. Das eine wie das andere Antlitz gehört je einem Wegbereiter ins Land der bewirkenden Wirklichkeit an. Aber da ist ein Unterschied. Ganz abgesehen von den andersartigen Rangstufen im Geistigen, bemerkt man alsbald, dass das Gesicht des ersten Zen-Patriarchen so grimmig verschlossen ist, um einen schier bestürzt zu machen, während die Züge im Antlitz unseres Meisters sich dennoch mild erschließen, wie es denn auch sein Wesen unsäglich vielen Menschen gegenüber tat, die bei ihm Rat und Hilfe suchten. beide Physiognomien entsprechen ganz und gar den Werken ihrer Träger. Bodhidharma fand keine andere Möglichkeit, den Anstieg zu zeigen, als durch ein Nichtsagen, als durch ein den Ahnungslosen geradezu toll anmuten könnendes Raunen, als durch eine symbolhafte Andeutung der kräftebergenden und spendenden Zwischenräume. Und das ist das Taoistische in dieser buddhistischen Lehrform, was schließlich dazu geführt hat, dass man in China und Japan geraume Zeit lang den Buddhismus als eine indische Nachwirkung des auf den großen leuchtenden Lao-tse zurückgeführten Spruchbuches Tao Te Ching angesehen hat. Alle Sehnschriften sind denn auch befremdend, voll dunkler, scheinbar verschrobener Willkür, deren abgründiger Sinn erst dem geistig Erwachenden aufgeht. Sehn erschließt sich überhaupt am ehesten in den wundervollen Gleichnismalereien der Sehnkunst mit Feder- oder Dachshaarpinseln hingehaucht oder mit zerbrochenem Schilfrohr blitzartig offenbart. Man kann gerade an diesen Versuchen wahrhaft großer Menschen und Künstler das Unausdrückbare auszudrücken deutlicher ermessen, was die Gestalt Bo-Win-Ras durch ihre Gestaltung geleistet hat, das Unmögliche nämlich durch das Wort und die Farbe recht eigentlich möglich machend. In Sehnlehre und Sehnkunst ist alle Gestalt in Auflösung begriffen. Um solcher Art den Wesensgrund erahnen zu lassen. Bei Bo-Win-Ra hinwiederum wird alles Gestalt und offenbart gleichwohl Wesensgrund. Die Identität zwischen oben und unten wird in einer bisher noch kaum gekannten Weise zur Vorstellung gebracht. Wenn man sich vergegenwärtigt, durch wie viele Weltschichten das geistig Erlebte hinabgetragen und unaufhörlich transponiert werden muss, vergleiche insbesondere das Kapitel vom Wechsel des Standortes und von den Stufen in dem Buche Hortus Conclusus, dann wird einem erst klar, mit welchen bislang unlösbar scheinenden Schwierigkeiten die Gestaltung geistiger Tatsachen durch spröde Erdemittel verknüpft ist. Versuchte also unter den mannigfachen Darstellungen der Wahrheit und der Wirklichkeit Vermöge irdischer Ausdrucksmittel, diejenige des Bodhidharma und der durch ihn angeregte Maler des Zenismus mit Symbolen und, wiewohl sonderbarer und irgendwie verhüllter Anschaulichkeit, dem geistig Tatsächlichen möglichst unmittelbar nahe zu kommen, während alle früheren Apokalyptiker, was ja Enthüller bedeutet, noch weit mehr im ganz gleichnishaften verharrten oder Gebote und Warnungen erteilten, Lao-tse Betonung des Zwischenraums, Gautamo Ausrottung der Selbsttäuschung, Jesus, Reich der Himmel und Gebot der Liebe. So fand Bhuvanra direktere Wege, sei es in seinen sprachlichen Mitteln, sei es in seinen linearen und farbigen Gestaltungsformen. Er fand das alles, weil die Zeit dazu reif geworden war und weil die Konkretisierungsmöglichkeiten des abendländischen Denkens und Erlebens ein bestimmtes Maximum erreicht hatten, das freilich auf der Gegenseite durch Verflachung, Zersplitterung, Verflüchtigung, Komplizierung ohnegleichen kompensiert wurde. Dazu noch wurde ihm gestattet, Dinge auszusprechen, die früher notwendig versiegelt waren. Jesus selber hat ja einst angedeutet, dass er noch vieles hätte sagen können, dass man jedoch, wie die Dinge lagen, zu jener Zeit kaum gefasst haben würde. Und so ist denn auch die irdische Gestalt des Meisters unserer Zeit konkreter fassbar, nicht so sehr dank den Kniffen fotografischer Optik und naturalistisch-psychologischen Sehens, an denen man übrigens nicht nur die negativen, sondern auch die positiven Eigenschaften gewahren muss, sondern dank einer gewissen Universalität oder zumindest Globalität der heutigen Überschau, die in ihrer Art immerhin als ein Fortschritt gegen frühere Zeiten aufgefasst werden darf, obgleich wir mit allem Nachdruck die Möglichkeit eines kollektiven Gesamtfortschrittes in Abrede stellen müssen. Man könnte geradezu behaupten, dass die heutigen Menschen ihrer Individualität physiognomisch ähnlicher geworden sind als diejenigen irgendeiner Vorzeit. Damit ist zugleich die Möglichkeit eröffnet, sowohl dem Unterweltlichen, diesem leider besonders, als auch dem Geistigen ähnlicher zu werden. Denn Individualität ist ja Repräsentation des geistig einzig und allein Tatsächlichen. Bhuvanra war hohen Wuchses und ein wohlgestalteter Mensch, dem erst die Leiden der zweiten Lebenshälfte physischen Abbruch taten, aber andererseits gewisse Wesenszüge physiognomisch herausarbeiten halfen, so dass die Gestalt einst blühte, nun erst recht als eine Frucht des Erreichten und Bewirkten, als eine Saatfrucht vor allem des inskünftig zu verwirklichenden und zu verwandelnden herauskam. War er als Jüngling und Mann in irdischem Sinn schön und Wohlgestalt zu nennen, so traten in der Herbstreife des Lebens eine merkwürdige Wucht und Erhabenheit, trotz aller naturgegebenen Verwitterung und Loslösung von den an sich reizvollen Bedingtheiten des Irdischen, hervor. Der Feierabend, jenes milde Zwischenreich von grellem Tagestraum und süßer Nachtstille, Vorbereitung zum Augenblick, da die Sonne um Mitternacht erschaubar wird. Sie prägten dem abschiednehmenden Physischen den von rotem Liebesfeuer strahlenden Echtheitsstempel des Geistigen auf. Die aller seiner Gestaltung als Siegel dienende Gestalt, diese äußere vergängliche Hülle seines Namens, sie war von früh an immer sehr gefährdet, weil die Mächte der Zerstörung es begreiflicherweise besonders auf jene still und gewaltig wirkende Gruppe abgesehen hat, jene kleinste Seelengruppe irdischer Impulsverwandter, die hineinreicht in den Lichtkreis urgewissen Seins, vergleiche das Gespenst der Freiheit, Seite 147. Seitdem am 25. November 1876 um 2 Uhr morgens der Mensch, welcher dem Namen Bohunra als Josef Anton Schneider zur irdischen Gestalt wurde. Als Künstlername gebrauchte er den Namen Schneider Franken, der später als Familienname Schneider Franken amtlich beglaubigt wurde. Sein Vater Josef Schneider stammte aus Bürgstadt bei Miltenberg in Franken. Seine Mutter Maria Anna, geborene Albert, aus Hösbach, nicht weit von Aschaffenburg. Die Vorfahren waren uransässige freie fränkische Weinbauern und Zimmermeister und von mütterlicher Seite her kurmainzerische Forstleute. Schon nach der ersten Impfung war er dicht am Tode. Dass er als kleiner Junge unter die Eisdecke des Mains geriet, wurde bereits berichtet. Als er sich einmal durchaus nicht ins Bett bringen lassen wollte, so dass ihn die, im Gegensatz zum strengen und gewissensgrüblerischen Vater, sehr milde Mutter noch auf ein Weilchen zu sich nahm, krachte die Zimmerdecke über seinem leeren Bett zusammen, was die fromme und kindhaft gläubige Mutter zur Überzeugung brachte, der heilige Josef, sein Schutzpatron, habe das Kind gerettet. Am Tage Mariä Himmelfahrt geriet er als Jüngling in ein Eisenbahnunglück und wurde samt einer Ecke seines Abteils in einen Acker geschleudert, wo man ihn verletzt und bewusstlos auffand. Seine gesamten Schweizer Jahre wurden durch ständig sich steigernde Leiden überschattet, angesichts derer es einem Wunder gleich sieht, dass sein physisches doch so lange dem Tode widerstehen konnte. Das ist wohl doch nur aus der völligen Eigenart seiner geistmenschlichen Stellung erklärlich. Gewisse in diesem Zusammenhang bereits erwähnte und noch andere Lehrgedichte aus dem Buche Marginalien geben dem willig hinhörenden, darüber tief bewegenden Aufschluss. Das seiner Gestalt und seinem Wesen eigentümlichste ist gewesen, dass er vollkommen Farben war. Und inmitten aller Last und Qual, von deren Ausmaß sich die meisten Menschen keine richtige Vorstellung bilden können und es auch besser nicht sollen, vergleiche ernste Bitte in den Marginalien. Im Grunde stets heiter und glücklich, zudem Glück verbreitend gewesen ist. Ein lebendiges Beispiel für die überraschenden Lehren in seinem Buch von Glück, die geradezu eine Pflicht zum Glück stabilieren und es als sündhaft bezeichnen, nicht nach Glück zu verlangen, nicht es schaffen zu wollen oder im Verlangen nach Glück erbärmliche Bescheidenheit zu zeigen. Er hat durch sein Leben und Gestalten den von ihm geprägten Satz erhärtet. Glück ist die Befriedigung des Schaffenden in seiner Schöpfung. Er hat es uns eindrücklich gemacht, dass Menschsein gleichbedeutend ist mit freudigem, freiem Schaffen in Übereinstimmung mit dem uns innewohnenden göttlichen Willen, einem Schaffen, dessen Schöpfung niemals beendet ist und dessen Schöpfer nur Ruhetage, Sabbate der Seele, die ihm neue Kraft zu neuer Schöpfung spenden, kennt. Deswegen pflegte Bohuinra auch scharf gegen die grundlose Traurigkeit, die gerade den feiner organisierten Menschen so leicht überkommt, vorzugehen und als gefährliche Nervenunart zu kennzeichnen. Wieder die am besten durch Pflichterfüllung und Arbeit anzukommen sei. Er hatte mit dieser Charakterneigung in seinen jungen Jahren selber zu kämpfen, bis es ihm völlig gelang, ihrer Herr zu werden. Hatte ihm die Natur eine verhältnismäßig gute physische Erbmasse mitgegeben, sein Vater, der Bauer war, aber schuldlos alles verlor und sich dann in vielen Berufen versuchen musste, war übrigens ein stattlicher Mann mit faszinierenden Augen, so paarte sich mit aller Zähigkeit und Elastizität doch eine große Zartheit und Empfindlichkeit der Gefühlsantennen. Er hatte auch die Begabung, alles Notwendige festzuhalten und gleichzeitig das Überflüssige abzustoßen und auszuschalten, was sich unter anderem dadurch äußerte, dass es ihm oft schwer fiel, eine Strophe oder ein musikalisches Thema zu behalten, während er ein untadeliges Orts-, Farben-, Formen- und Zustandsgedächtnis besaß. Die Jugendneigung, in seiner künstlerischen Arbeit auf Eingebung zu warten, überwand er später durch straffe Selbsterziehung zur Arbeit. Wenn es gilt, dass das Himmelreich Gewalt erleidet, so darf man auch ruhig voraussetzen, dass sogar die Muse sich bis zu einem gewissen Grade zwingen lässt. Den ewig auf die Inspiration wartenden Künstlern und Dichtern fliegt sie schließlich ganz und gar davon. Genau wie das Glück kann man auch sie in den echten nicht bloß als Wunsch maskierten Willen hineinziehen. Sind doch Inspiration und Enthusiasmus, die sich keineswegs immer nach außen in irgendwelchen übertriebenen Gesten und Empfindsamkeiten entladen sollten, mit Glück geradezu identisch, jedenfalls weit identischer, als es die angenehmen Zufälle des Lebens sind. Überhaupt ist Glück, also Glück des Schaffens, wohl zunehmende Übereinstimmung mit der uns innewohnenden Geistgestalt, das freudige Wirken an der Tempelwerdung der irdischen Gestalt also. Deswegen trat der Meister immer da für ein würdiges Präsentieren dieser Gestalt ein, dank sorgfältiger und geistgemäßer Pflege der Form und der Formen an uns und in unserer Umwelt, mithin auch in der Kleidung. Er hielt stets nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel, versteht sich, auf eine unauffällige Solidität und Noblesse der Gewandung. Die Lässigkeit war ihm, wie allenthalben, auch in diesen Dingen äußerst zuwider. Bei allem Humor und verzeihenden Lächeln angesichts tiermenschlicher Schwächen hatte er doch ein scharfes und unerbittliches Auge. Es entging ihm nicht das Geringste, und es war ihm durchaus unerwünscht, wenn Nonchalance die richtige Grenze überschritt. Deswegen missfiel ihm alles, was nach Bohème schmeckte. Er fand es durchaus unwürdig, durch äußeres Gehaben oder Absonderlichkeiten in Kleidung oder Haartracht sich vor anderen herausheben zu wollen. Wenn ihm auch die zeitgemäße Kleidung keineswegs gefiel und er seine Brüder im asiatischen Osten hinsichtlich ihrer Gewandung ein wenig beneidete, so wäre es ihm doch nicht im Traum eingefallen, sich selber etwa auf die fremdländische, dem Körper vielleicht ästhetisch und gesundheitlich zuträglichere Art einzuhüllen oder gar die chinesische Kleidung zu übernehmen, die er doch, wie wir wissen, besonders schätzte. Da er eben erdfarben und grundecht war, hatte er in allem den feinen Takt und das richtige Maß, also eine sehr geistgemäße Eigenschaft, die in gleicher Weise als antik-hellenisch und als antik-chinesisch angesprochen werden kann, wenn das nicht überhaupt zu den Elementen unverfälschtester Menschlichkeit gehörte. Um diese Grundzüge seiner inwendigen und äußeren Gestalt von anderer Seite her ein wenig zu illustrieren, seien eine Erinnerung und ein dem Verfasser von sehr glaubwürdiger Seite Berichtetes hier eingeschaltet. Vor vielen Jahren, als ich noch in Deutschland lebte, besuchte mich in München ein berühmter skandinavischer Romanschriftsteller, Johannes Anker Larsen, 1874 bis 1957, der ein sehr liebenswerter Mensch ist und zu den seltenen Begnadeten gehört, die neben dem irdischen Bewusstseinszustand von Kindheit an auch das Bewusstsein einer Überwelt besitzen. In jungen Jahren hatte er sogar gemeint, dass das alle seine Mitmenschen besäßen, und erzählte mir, er sei auf der Reise nach Lugano begriffen, weil er Bovinra kennenzulernen und nach dem günstigen und seine eigenen Erfahrungen bestätigenden Eindruck von dessen Schriften gewissermaßen die letzte Echtheitsprobe durch Autopsie zu machen wünsche. Er selber sei durch seine Anlagen imstande, das untrüglich festzustellen. Darüber mag man freilich denken, wie man will. Genug, dieser ungewöhnliche Mensch sagte mir später, nach seiner Rückkehr aus dem schweizerischen Süden, auf meinen fragenden Blick: Er ist ohne jeden Zweifel das, was er von sich aussagt, nämlich ein Meister und Leuchtender, wenn auch nicht derjenige unter ihnen, der mich führt. Ein insgleichen sehr bekannter, nun schon lange verstorbener Sinologe, Richard Wilhelm, der Bovinra persönlich nie kennengelernt hat, äußerte sich im privaten Kreise mit folgenden Worten über ihn: Es geht manchmal ein Engel über die Erde, aber die Menschen bemerken es nicht. Gewiss sind solche Äußerungen keine Beweise, genauso wenig wie man Gott beweisen kann, aber sie könnten immerhin als autoritäre Winke empfunden werden, als Ermutigungen von anderer Seite her, sich den führenden Ratschlägen der Gestalt mit dem Namen aus 3 Silben und 7 Buchstaben anzuvertrauen, die ihren inneren Zusammenhang, vielmehr ihre Identität mit jener erlauchten Seelengruppe von Gott geeinten Bergbewohnern geoffenbart hat. Ich selber darf sagen, dass ich die Gestalt des Meisters, so oft sie vor meiner Erinnerung steht, mit fernen Schneegipfeln verbunden sehe. Zuweilen sehe ich ihn aber auch ganz und gar im 10-gliedrigen Organismus seiner Hände aufgehen. In diesen sprach er sich bereits vollständig aus, auch wenn man nicht auf sein Gesicht blickte, weil ja ohnehin das Urselbstgefühl seinen gesamten Körper, so leidend dieser immer sein mochte, durchstrahlt hat. Da jeder Finger gewissermaßen ich zu sagen wusste, bekam das durch diese Finger mitgeteilte, sei es als Handschrift, sei es als Farbfleck und Linie, etwas durchaus Schöpferisches und gleicherweise ein- und Ausdrückliches, dem ganz offenkundig templischer Geist zugrunde lag. Gar oft im Gespräch kamen die Hände, insbesondere die Rechte, dem Wort zu Hilfe, nicht auf die etwas pathetische und theatralische Art des Südländers, sondern verhalten und irgendwie suchend, als blickten die Fingerspitzen umher oder auch nach innen. Es ist mir noch deutlich in Erinnerung, wie er mir einmal das bärtige Gesicht des von ihm innerlich gesehenen Laozi vor die Augen zauberte, mehr durch die Sprache der Hand als durch die schildernden Worte, die sich nur zögernd einstellten. Wenn seine Hand sprach, dann sah man aus ihr Gebilde hervorgehen, wie sie insbesondere seine geistlichen Landschaften darstellen. Aber die Gebilde waren nicht fix, sondern wuchsen und wandelten sich, und oft war ein Lachen und Schmunzeln in ihnen. Denn auch die Hände waren lustig. Ja, sie konnten ganz ausgelassen sein. Als wir einmal an einem fröhlichen Abend musizierten, schlugen seine Hände auf einer indischen Trommel zu meiner heftigen Klavierexekution eines prachtvollen neapolitanischen Gassenhauers so munter den Takt, dass das Pergament zerplatzte. So kräftig und energisch diese Hände zugreifen konnten, sah man ihnen doch an, dass sie auch fähig gewesen wären, feinste Goldschmiede und heikelste Präzisionsarbeit zu leisten. Ihr physiognomischer Gehalt deutete auf Zartheit und väterliche Zärtlichkeit. Kurzum, es war schön, diesen Händen zuzusehen, und es lohnt sich, über sie zu meditieren, weil uns das auf recht bedeutsame Zusammenhänge bringt. Bhuvanra hat sehr nachdrücklich dargetan, dass die Sprache für die Erkenntnis, auch die wissenschaftliche Erkenntnis, grundlegende Bedeutung besitzt. Enthält sie doch im Kern alle jeweils mögliche Erkenntnis. Es gilt nur, ihren wahrhaft prophetischen Lichtgehalt zu erfühlen. Diese Leuchtkraft fließt auch ungemindert in die geschriebene Sprache hinein. Das haben die Völker des fernen Ostens schon in weit zurückliegenden Zeiten erkannt und demgemäß ihre Malerei aus der Kalligraphie entwickelt. Eine bedeutende Handschrift galt ihnen gleichwertig mit einer großen künstlerischen Hervorbringung und wurde oft so kostbar mit Brokaten und Holz- oder Elfenbeinrollen montiert, wie das Bild eines großen Künstlers. Es gibt alte Schriftkakemonos, steile Wandbildrollen, die in gleicher ästhetischer und wirtschaftlicher Wertschätzung standen wie eigentliche Malereien. In Schrift und Bild und Poesie versuchten sich höchstgestellte Persönlichkeiten, sogar Kaiser, und brachten es, was die Hauptsache ist, weit über bloßen Dilettantismus hinaus. Betrachtet man die mit den Händen und weiterhin mit der Gesamtphysiognomie Bhuvanras übereinstimmende Handschrift als Gestaltung aus seiner Gestalt, die ein wenig den heiteren alten Philosophen ähnelt, welche man auf den alten chinesischen Landschaftsbildern gewahrt, wo sie etwa in die Betrachtung eines Wasserfalls versunken sind, so findet man in deren stillem und fülligem Duktus, in deren schön und ebenmäßig hervorquellendem Bildung, die vollkommene Aussaat seiner Erkenntnis und ihrer optisch-künstlerischen Darstellung in den Landschaften und geistlichen Bildern, die ja in ihrer Art auch Landschaften sind. Es ist nicht einfach hübsches und geistreiches Gerede, wenn ein kluger Chinese des 12. Jahrhunderts mit Namen Teng Shun erklärt, dass die Malerei die Vollendung des Wissens sei. Da das geistige Wissen aus dem Wort hervorquillt und überfließt in die Handschrift, deren Entfaltung die Malerei ist, so wird es in dieser auf vollendete Weise manifest, immer vorausgesetzt, dass der Schreiber und Künstler unbeirrbar geistige Bahnen geht und also tut, wie insgleichen ein alter Chinese in einem Dialog schreibt: Die Begierde und die Leidenschaften sind die Räuber des Lebens. Männer von inwendigem Rang befassen sich mit Musik, Kalligraphie und Malerei. Keineswegs geben sie zügellosen Wünschen nach. Man hat nicht mit Unrecht sagen zu dürfen geglaubt, dass die großen Tuschmaler Chinas und Japans so etwas wie Yogis gewesen sind. Aber es trifft ohnehin zu, dass alle Kunst hohen Ranges nur auf dem Wege tiefster Konzentration geschaffen werden kann und gleichsam einen Akt lichter Magie darstellt. Die Hände und die Handschrift, von denen wir ausgingen, bringen uns unweigerlich zu solchen Folgerungen, die freilich mit Chiromantie und Chirologie, gegen die nichts gesagt werden soll, nichts zu tun haben. Die diagnostischen und prognostischen Praktiken der Handlesekunst oder der Astrologie mögen auf gewöhnliche Menschen weitgehend zutreffen. Über das, was sich im Menschen aus dem Tier heraushebt, eröffnen sie nichts. Auch die Graphologie vermag es nicht.